Herzlich willkommen. Schön, dass du dir diese Folge anhörst. Folge 33 meines Podcasts Kopfkino Aussteiger berichten. Mein Name ist Dina Hellwig. Ich bin Schauspielerin und Sprecherin und Podcasterin, wie du merkst. Denn du hörst dir gerade eine Folge meines Podcasts an, der unter anderem von meiner Geschichte, meinem Leben, meiner Kindheit bei den Zeugen Jehovas handelt, aber ganz viele andere tolle, starke, mutige Menschen erzählen ihre Geschichte, ihren Werdegang, ihren Ausstieg oder über ihre Erfahrungen mit Sekten oder was auch immer innerhalb der Sekte oder einem Freund, Freundin, Bekannte. Es sind viele diverse Geschichten, viele spannende Erfahrungen und heute ist Eva vor dem Mikrofon mit mir und freue mich riesig, weil auf dieses Interview habe ich lange, lange, lange gewartet. Es ist ein Interview, wo ich echt einige Male schlucken musste und es hat mich sehr berührt, wie auch viele andere Interviews, aber dies ging mir wirklich an die Nieren, muss ich sagen. Ich danke Eva nochmal ganz herzlich für ihren Mut, ihre Kraft, ihre Ausdauer und vor allem ihre Liebe ihrem Mann gegenüber und dann geht's auch schon los mit dem Interview. Ja, dann fange ich an, oder?
Alles gut?
Ja.
Doch, alles gut, ja.
Gut, gut. Hallo und herzlich willkommen, Eva. Ich freue mich riesig, dass du da bist.
Hallo, Dina. Ich freue mich auch, dass jetzt nach noch langer Zeit...
Ja. Ich wollte gerade sagen, weil... Du bist die Erste gewesen, die ich auf meiner Liste stehen hatte damals, 2020, als ich diese Idee mit meinem Podcast hatte. Und da haben wir geredet und da warst du auch sofort dabei. Und dann ging es wegen einer bestimmten Sache dann doch nicht. Da kommen wir auch gleich zu. Genau. Deswegen ist dann, ja, gute 2 Jahre gedauert hat, bis dieses Interview stattfinden kann. Und deswegen freue ich mich sehr, weil das ist so irgendwie... eine Erinnerung an meinen Beginn mit diesen Aufzeichnungen, mit diesen Interviews. Schön, dass du da bist.
Doch, ich freue mich auch.
Liebe Eva, bevor wir anfangen, wie in allen anderen Folgen auch, alles, was ich von meiner Geschichte bei den Zeugen Jehovas erzähle und darüber rede oder meine Meinung dazu veräußere, ist, ja, wie gesagt, meine Meinung, so habe ich es in der Kindheit erlebt und gilt nicht im Allgemeinen. Und wahrscheinlich möchtest du dich für deine Lebensgeschichte oder für deine Geschichte, ja, für das, was du erlebt hast, in diese Richtung auch anschließen?
Genau, also auch das, was ich erzähle, ist das, was ich hier zu Hause in meiner Ehe mit meinem Mann erlebt habe und sollte, es ist auch nicht verallgemeinernd, sollte ich ein paar Dinge noch dazu noch mal sagen, die konkreter auf sein Erleben ausgerichtet sind, dann sind das Dinge, die ich aus seinen Tagebuchaufzeichnungen hier auch vorliegen habe. Und ja, aber ansonsten meine eigene Wahrnehmung aus dem Leben mit meinem Mann.
Gutes Stichwort, weil das ist eine besondere Folge, obwohl ich das schon so oft erzähle in den anderen Folgen, aber jede Folge ist besonders. So viel steht fest. Aber es ist ein wenig auch ab von meiner Linie. Du bist nicht hineingeboren, du hast gerade gesagt, es geht um deinen Mann und trotzdem ist es umso wichtiger und interessant natürlich auch deine Geschichte zu erzählen und dann sind wir auch schon gleich drin. Also es geht um deinen Mann. Wir werden einige Sachen nur vorab als Info für die ZuhörerInnen nicht beim Namen erwähnen. Wir sind darauf, wir haben uns geeinigt, wird auch nicht erzählt, um welche Gruppe es hier handelt, aus ganz bestimmten Gründen, und zwar um dich zu schützen und weil da ein größeres Paket dann am Ende dann doch dran hat. Aber da kommen wir später zu.
Genau.
Wir starten mal, also wir können ja erwähnen, im Groben, um was für eine Gruppe es sich gehandelt hat. Und ich übergebe mal dir das Wort. Vielleicht magst du nur ganz kurz in einem ganz weiten Rahmen sagen, vielleicht wie alt du bist und dass du aus Deutschland oder wo, im großen Bogen, im großen Gebiet, wo ansässig bist, musst du
nicht. Ja, also ich bin 58 Jahre alt und wohne in Nordrhein-Westfalen und bin habe hier, wo ich jetzt auch wohne, 1987 meinen Mann kennengelernt. 1988 haben wir geheiratet. Ja, und haben dann hier gut zusammen gelebt. Ich sag mal auch eine, ja, es hört sich blöd an. Ich fand immer eine ganz normale Beziehung, ganz normal im Leben. Wir waren beide beruflich selbstständig. Und ich habe manchmal gedacht, boah, das ist so, ja, wo ist der Haken? Weil vieles einfach wirklich nur wunderschön war. Wir stellten dann irgendwann fest, dass wir keine Kinder bekommen können. Da habe ich gesagt, okay, das ist wahrscheinlich dann mit so unserer Aufgabe. Ja, und hatten dann den Traum, wir wollten nach Dänemark auswandern. Und das wurde dann, als mein Mann eine Gruppierung kennenlernte, plötzlich alles anders. Ich sage jetzt einfach mal ganz kurz, ganz grob was zu dieser Gruppierung. Noch gar nicht dazu, wie er da hingekommen ist. Ich würde so sagen, einzuordnen, eher so in diesem Bereich esoterisch-gnostische Gruppierung. Das Wort Lichtarbeiter, also die Mitglieder, mein Mann hat sich auch als Lichtarbeiter bezeichnet. Diese Gruppierung ist aus, ja, der Gründer dieser Gruppierung ist aus Amerika. Es gibt internationale Gruppen oder auch, ja, sind in vielen Ländern aktiv und ja, arbeiten in kleinen Gruppen, die fest, ja, zusammengehörig sind. Ich habe in der Gruppe meines Mannes rausbekommen, und das hat er auch gesagt, dass halt immer eine bestimmte Anzahl in der Gruppe wichtig sind, damit die Gruppe auch spirituell gut arbeiten kann. Ja, das ist so erstmal das Grobe zu dieser Gruppierung.
Weißt du, wann die sich ungefähr so gebildet haben?
In den 70ern. Es gibt von dem Mann, der das gegründet hat, er hat ein Buch geschrieben. Das ist, meine ich, irgendwie so, beruft sich auf 1976, 77 ungefähr.
Sehr frisch eigentlich.
Das, ja.
Kann man sagen. Also
sagen, ja.
Sehr modern.
Ja. Ja. Also es soll eine Verknüpfung zwischen Wissenschaft und Spiritualität sein. Mhm. Soll.
Mhm. Keine Ahnung. Ja, ich habe mich so ein bisschen mit den Gnostikern ein bisschen reingelesen, aber ich bin keine Historikerin. Also ich will nicht dafür stehen, dass ich hier in Sachen Geschichte Bescheid weiß. Aber das sind ja schon auch die Anfänge der Anfänge, kurz nach Jesus. Und ich fand es irgendwie dann doch sehr spannend, weil es ja noch vor Beginn der Religion eigentlich oder bevor Religion so eine Institution geworden ist und die Bibel so schwerwiegend behandelt worden ist, sage ich jetzt mal. Wenn ich Menschen, die nach einem wirklich Fundament sich sehnen, das ist das Älteste und da liegt die Wahrheit, kann ich das nachvollziehen, dass man sich den Gnostikern irgendwie, ja, dass man da Interesse für bekundet. Fand ich sehr interessant, weil ich habe klar den Begriff gehört, aber ich konnte mit dem noch nicht so viel anfangen.
Also ich glaube, das, was ich für mich immer so als Satz dazu im Kopf hatte, war so, ich hoffe, ich sage da jetzt nicht was ganz Falsches, dieser Bereich, der, also die Erkenntnis ist wichtig und man muss es sich selber erarbeiten. Es ist also, ja, sowas wie Gnade gibt es nicht, sondern jeder ist selber dafür verantwortlich und der halt die Gnade oder da vielleicht die Gnade, der das Glück hat, dieses Wissen zu erlangen, der hat halt ein Schweineglück gehabt. Mhm. So ein bisschen so als schon auch einige Dinge so als Geheimlehre, ne?
Mhm. Also, ich musste jetzt gerade daran denken, entweder hast du das Talent oder du hast es nicht. In die Richtung. Ob da auch so eine auserwählte Sache wahrscheinlich wieder.
Ja, genau. Ja. Also das mit dem Auserwählten, mein Mann hat sich schon nachher auch sehr auserwählt gefühlt.
Ja. Ich erinnere mich. Wir haben ja ein bisschen telefoniert vorher, wenn es auch lange her ist. Und ich, also ein bisschen Bescheid. Genau. Zurück. Ja. du hast jetzt genau einen groben Bogen über diese Gruppe erzählt. Du warst aber, soweit ich mich erinnere, auch nicht unbedingt Mitglied, aber...
Nein. Und also ich sag mal so, meine Beteiligung an dem Weg meines Mannes dahin war eigentlich die, dass ich 1997 wegen einer Darmerkrankung Kontakt aufgenommen hatte zu einer Ärztin, die Naturheilmedizin machte. Und da ist mein Mann wegen Heuschnupfen mitgekommen nach einer gewissen Zeit.
Hat das jetzt schon was mit der Gruppe zu tun?
Die hat ihn in die Gruppe reingeführt. Ah, okay. Die leitete so eine Gruppe. Okay. Mhm. Das ist so eine ganz perfide Verknüpfung im Grunde genommen. Also ich bin dann zu der Ärztin nachher nicht mehr gefahren. Ich hatte mich entschieden, nein, das machst du nicht mehr. Und mein Mann fuhr weiterhin. Und es wurde schon da in der Zeit, er geriet da schon auch in eine Abhängigkeit, erstmal einfach dieser Ärztin gegenüber, die ihm immer wieder auch sagte, du musst das und das machen und der Heuschnupfen hat nur was mit Autoaggressionen zu tun. Das sind Aggressionen gegen dich selber, da ist ein Konflikt. Wenn du diesen Konflikt lösen kannst, dann ist dein Heuschnupfen weg. Mhm. Und so ging das dann im Grunde genommen weiter. Er entwickelte dann irgendwann nachher einen etwas erhöhten Blutdruck. Und auch da, es war immer dieser Weg, wenn du nicht genug an dir arbeitest, erstmal an dir arbeitest, dann ist es deine Schuld. Und gleichzeitig hat sie ihn dann durch die vermehrten Kontakte, er fuhr regelmäßig hin, dann eingeladen, zu den Lichtmeditationen zu kommen. Mhm. Und da fuhr er hin und das war 2002 fing das an. Da hat sich hier bei uns zu Hause ein bisschen was verändert. Wir waren beide beruflich selbstständig. Und ich habe, weil es bei uns im Haus hier für mich zu klein wurde, zu eng wurde, andere Räume ausgemietet und war dann tagsüber nicht mehr, ich sag mal, im Haus, am Haus. Und habe dann vieles dann einfach in der Zeit nicht mitbekommen von dem, was bei meinem Mann sich da veränderte. Also er fuhr in der Zeit regelmäßig zu der Ärztin. Und auf meine Frage, warum er denn jetzt plötzlich freitags abends dahin fährt, das ist der einzige Termin, der mit meinen Arbeitszeiten passt. Und als ich dann mal fragte, warum kommst du denn erst irgendwie um 10:30 wieder? Ja, wir meditieren noch ein bisschen.
Ich habe gerade im Kopf so ein paar Gedanken. Also ich bin ja jemand, der ist auch sehr offen und ich glaube auch, dass manche Krankheiten vielleicht auch psychosomatisch sind oder weil der Körper so gestresst ist oder so.
Genau.
Waren da aber irgendwelche, du hast schon ein bisschen erwähnt, Vorkommnisse, die eher schon, ich hatte jetzt auch ein bisschen den Blick oder die Sicht auf, da müssen ja vielleicht Sachen passiert sein, die eher sehr übergriffig vielleicht auch sind oder die sich wie eine Sekte verhalten, sehr einnehmend, bestimmte Rituale, das gehört ja dann fast schon gar nicht mehr unter einer. Und ich bin jetzt nicht ausgebildete oder studierte Ärztin oder Therapeutin oder so, aber gehört jetzt nicht mehr in den Rahmen einer solchen Behandlung?
Nein, genau. Also es passierte dort wirklich eine ganz, ganz enge Verflechtung von so, ich sag mal schon auch spiritueller Suche und der Eröffnung von spirituellen Möglichkeiten, der Lichtarbeit und gleichzeitig aber auch der eigenen Gesundheit.
Also ich habe mich gefragt, du hast zwar gesagt, es war eine Ärzte, also du hast jetzt, glaube ich, nicht gesagt gehabt, dass es eine Allgemeinmedizinerin war oder eine...
Nee, sie war Privatärztin.
Oh, ja, okay. Ja, also, dürfen wir darüber reden, was für eine Richtung sie...
Also sie hat was hat sie angeboten? Also zum einen hat sie hat Akupunktur angeboten, okay. Sie hat Homöopathie angeboten. Sie hat aber dann auch, mein Mann erzählt immer von einer Lichtlampe, unter der er dann lag und er dann das Kribbeln fühlte. Sie hat aber auch viele, ich sag mal, auch alte Hausmittel benutzt, genutzt. Ne? Mhm. Also irgendwann hieß es dann, Aloe wäre wichtig. Und dann war er hier auf der Suche nach einer Aloe-Pflanze, die dann im Mixer kleingeschreddert wurde und das dann gegessen werden musste. Und ja.
Ja, ohne, ja. Also ich bin ja schon, wie ich es auch eben gesagt habe, jemand gerne ausprobieren. Aber das Dumme ist ja, dass es in eurem Fall wirklich in eine sehr unschöne Richtung abgedriftet ist.
Ja, wirklich in die Katastrophe.
Ja.
Also,
darf ich dich was fragen? Und ja. Du darfst bei allem, was du nicht beantworten möchtest, darfst du das auch veräußern. Mhm.
Dann klar.
Wechseln wir an den Punkt. Hattest du einfach ein intuitives, ungutes Gefühl gehabt, weswegen du dich mit dieser Methode der Behandlung nicht mehr zufriedenstellen wolltest, konntest?
Es gab bei mir eine Situation, wo sie bei mir wirklich eine Vertrauensgrenze überschritten hat. Mhm. Wo ich dann gesagt habe, nein. Mhm. Ne? Da möchte ich jetzt auch nicht weiter in die Tiefe gehen. Es war aber so, dass sie wirklich ganz klar bei mir eine ganz deutliche Grenze überschritten hat. Und dann habe ich für mich gesagt, nein, da kann ich nicht mehr hinfahren.
Mhm. Ja. Und dann ist dein Mann alleine weiterhin?
Er alleine weiter dorthin gefahren.
Genau. Über einen größeren Zeitraum? Weil du hast ja auch gesagt, also, hat sich was verändert.
Über Jahre nachher. Also in der ersten Zeit halt auch 14-tägig. Dann war es halt immer freitags abends. Und ja, wie gesagt, was ich gerade sagte, ich wunderte mich, warum das dann so lange dauerte. Und das gesamte erste Jahr, in dem er da in dieser Gruppe war, habe ich davon wirklich real nichts gewusst. Ich habe nur in dem Jahr gemerkt, dass mein Mann sich verändert. Dass er sich zurückgezogen hat, dass er bestimmte Dinge nicht mehr gemacht hat. Also, dass er das Rauchen aufgegeben hat, fand ich hervorragend. Als er dann sagte, ich bin jetzt Vegetarier, konnte ich auch noch gut mit um. Dann hat er auch dann gesagt, nee, also Alkohol trinke ich auch nicht mehr. Habe ich auch gesagt, okay, ne? Jetzt wird es irgendwo, so wie ich ihn einfach kannte, so wie er im Leben stand, hatte ich irgendwann schon mal vorher gesagt, wenn der keinen Alkohol mehr trinkt, dann stimmt da irgendwas nicht. Und dann kam das dann, ne?
Okay.
Also so abends gemütlich auch mal am Wochenende ein Glas Wein trinken oder nach einer Chorprobe ein Glas Wein trinken. Wir hatten einen ganz kleinen Kammerchor früher. Ja, und da wurde ich schon ein bisschen, da wurde ich hellhörig, weil ich dachte, ey, was passiert da bei dem? Mhm. Ja? Aber er sagte nur, nö, ich habe mich dazu entschieden und das ist besser für mich und ja. Genau, aber was genau dahinter steckte, wusste ich über ein ganzes langes Jahr nicht. Mhm. Und bin eigentlich erst da drauf gekommen, als ich einmal abends nach Hause kam von der Arbeit. Er arbeitete selber noch hier für sich in seinem Arbeitsraum. Und ich kam ins Wohnzimmer und sah da zwei Bücher auf dem Wohnzimmertisch liegen und hatte diese Bücher noch nie gesehen. Habe mir die dann angeschaut und habe nichts verstanden von dem, was da drin stand, und sah nur an der Art, wie er es bearbeitet hatte, dass er sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt hatte. Und das war halt dieses eine Buch, das halt zu dieser Organisation, zu dieser Gruppierung dazugehört, diese wesentlichen Schriften, die studieren. Mhm. Ja, und dann habe ich ihn drauf angesprochen und dann wurde er richtig fuchsteufelswild. Mhm. Ich gar nicht von ihm kannte damals so. Du sollst mir nicht nachspionieren. Das sind meine Sachen. Mhm. Und war weg. Mhm. Mhm. Ja, und dann saß ich hier.
Kurze Zwischenfrage. Sind seine Beschwerden dann, weswegen er diese Ärztin aufgesucht hatte oder weswegen er da hingegangen ist in die Behandlung, sind die besser gewesen?
Nein. Also das ist so wirklich, ich sag mal auch so auf diesem ganzen Weg, zwei Schienen. Einmal so diese gesundheitliche Schiene und dann aber auch so nachher diese spirituelle Schiene. Also vom Gesundheitlichen her, der Heuschnupfen wurde nicht besser. Mhm. Es war bis, ja, die ganzen Jahre immer wieder, dass er dann sagte, ja, dieses Jahr schaffe ich es mental, den Heuschnupfen. Ich habe es jetzt im Griff. Ich habe es im Griff und ich bekomme keinen Heuschnupfen. Und zur Zeit, wenn der Roggen blühte, dann blühte der Roggen.
Ja, auch. Dann blühte er auch.
Dann blühte er auch. Und dann kriegte er richtig dicke Heuschnupfenattacken. Und was dann für mich dann wirklich das Heftigste war, wirklich zu erleben, zu sehen, wie er an seinem Nicht-Geschafft-Haben zusammengebrochen ist. Mhm. Jedes Mal. Ich habe es nicht geschafft. Ich bin nicht gut genug. Okay. Ich habe den Konflikt immer noch nicht aufgelöst. Und es kamen nachher immer noch andere Dinge dazu. Ne? Also er entwickelte weitere, ich sag mal jetzt wirklich angebliche Unverträglichkeiten. Also ich weiß, dass es Kreuzallergien gibt, die sich dann auch entwickeln können. Insofern muss ich da vielleicht mit dem angeblich vorsichtig sein. Er war nachher aber so davon überzeugt, dass er ganz viele Dinge nicht essen durfte. Er hat wirklich auch schon zu der Zeit dann angefangen, sein Essen auszupendeln, zu gucken, was er essen darf. Dann war so diese Richtung, es darf, ja, Säurebasen, es darf keine, der pH-Wert der Nahrungsmittel muss stimmen. Und dann hat er nur noch nach diesem pH-Kalender gekocht. Da waren also manchmal sehr ominöse Kombinationen dabei, wo ich so dann ausgestiegen bin beim Essen und gesagt habe, nee, ich koche jetzt für mich selber.
Hm. Ja, und Raum einnehmen, ne?
Ganz Raum einnehmen.
Und wahrscheinlich und hat das dann viel Geld gekostet. Verzeih, wenn ich dich
breche. Ja, also ich habe irgendwann mal behauptet, das Reformhaus und der Bioladen, die haben richtig viel Geld verdient an ihm. Ja. Er nahm Unmengen an Nahrungsergänzungsmitteln. Die Ärztin hatte ihm gesagt, die normale Nahrung hat keine Nährstoffe mehr, da müssen wir zuführen. Mhm. Und jeden Monat 100 Euro nur für Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Und eine ganz, ganz große Hausapotheke in Form von Homöopathie, Schüssler, Salzen, Mineralstoffen, Nahrungsergänzungsmitteln, also zwei große Schubladen voll. Mhm. Und die Liste seiner Erkrankungen, die er mir schilderte, war dann irgendwann kam er wieder, dann sagte er, ja, ich habe jetzt noch Quecksilberablagerungen im Körper, hat die Ärztin festgestellt über ein Computerprogramm. Ich sage, wo willst du die herhaben? Ja, die sind noch da. Ich sage, du hast seit 15 Jahren keine Amalgamfüllungen mehr. Ja, die sind aus vorherigen Leben.
Oh, okay.
Ne?
Ja.
Und dann wäre die zweite Diagnose noch gewesen, er wäre allergisch auf Benzin. Ja. Da habe ich dann nur gesagt, tu mir einen Gefallen und trink das Zeug nicht. Also mehr konnte ich dann nicht mehr sagen.
Ja. Oh, also es ist jetzt... Das fühlt sich sehr schwer an alles gerade, muss ich ehrlich sagen.
Das war echt heftig, ja.
Also ja, auch ich kenne ja auch von dem, was du jetzt gerade erzählt hast, vieles, womit man so im Alltag konfrontiert wird oder auch selber liest in den Medien oder in den sozialen Netzwerken. Und ich habe das so auch immer in diese Richtung, ist klar, sie verkaufen einem wieder was und man fühlt sich deswegen jetzt ungesund, weil man doch die letzten Jahre zu viel Milch getrunken hat, obwohl man gar nicht reagiert darauf oder so.
Genau.
Es ist, ja, wenn du so erzählst, ist es ja wirklich auch, klar, du hast gesagt, das hat sich in den 70ern gebildet, diese Gruppe. Es ist, ja, sehr, sehr, sehr aktuell.
Ja.
Und das ist ein bisschen, ja.
Es ist, ne? Also wie weit jetzt diese Ernährungsgeschichten mit auch in dieser spirituellen Gruppe mit Thema sind, weiß ich nicht. Das war aber insgesamt das Konglomerat, was hier bei mir zu Hause angekommen ist, ne? Ja. Mit dem ich hier dann versucht habe zu leben. Ne?
Und natürlich, ich will da gar nicht dagegen reden oder sowas, aber ich denke auch, dass man mit der Ernährung schon auch ein Auge drauf werfen sollte, weil unsere Industrie so viel oder unser Markt so viel Zucker bereithält und so viel Ungesundes. Mhm. Und ich denke schon, dass da auch die Krankheiten ihren Ursprung teilweise haben. Ja. Es ist nichts Verkehrtes, jetzt wirklich auf seine Ernährung zu achten und da nochmal sich auch durchchecken zu lassen. Das möchte ich damit auch gar nicht. Deswegen, oder wir reden nicht darüber, damit wir das schlecht machen, dass man gesund ernähren sollte. Oder Nahrungsergänzungsmittel, ja, ist vielleicht auch für manch einen gut. Ja, aber vielleicht in Untersuchung mit einem Arzt oder mit
einem Fachmann. Genau.
Ne? Es geht ja hier um das Extreme. Und als du so erzählt hast, habe ich zum Beispiel gedacht, okay, dass da jemand ist, das hatte sich so angefühlt, als ob die Ärztin deinem Mann gepredigt hat und ihn, so wie wir bei den Zeugen Jehovas von Tür zu Tür gegangen sind, jemandem sowas zu erzählen, dass ich es besser weiß. Und hier ist die Wahrheit. Und das ist jetzt das, genau, was Erlösung bringt. Obwohl man ja bei einer Ärztin schon auch durch das studierte Fachwissen ein gewisses Vertrauen entgegenbringt.
Genau das.
Und auch, dass dein Mann diese Zeit oder diese Bücher sehr studiert hat, das kenne ich auch von den Zeugen Jehovas. Aber klar, man streicht in Büchern auch gerne an, wenn man was spannend findet oder sie durcharbeitet oder so, ja. Aber manchmal habe ich so das Gefühl, ja, da sind so ein paar Dinge, die erinnern mich ein bisschen an das, was ich erlebt habe in einer Sekte. Manche Merkmale sind da irgendwie gleich.
Ja. Also es war insgesamt auch dann in der Zeit, dass er sich dann auch immer mehr neben diesen gesundheitlichen Dingen halt dann auch mit diesem Buch beschäftigte. Und sehr, sehr, sehr aktiv war, sich wirklich immer mehr damit beschäftigte, parallel Literatur sich gekauft hat und ganz schnell, aber auch, muss ich so sagen, in seiner Gruppe hatten die dann mal einen Gruppenleiter aus einer anderen Gruppe zu Besuch. Und da stellte er fest, der hat ja noch viel mehr Wissen und noch viel mehr davon drauf. Davon will ich mehr. Sodass er dann über viele Jahre in zwei Gruppen war.
Das gab und regelmäßige Treffen.
Ganz regelmäßige Treffen, ja. Also ich sag mal, auch für mich, auch hier zu Hause, war eigentlich das Treffen dann in dieser zweiten Gruppe eigentlich nachher noch viel ausschlaggebender, weil er ganz klar signalisierte immer in der ersten Gruppe, die nehmen das nicht ganz so ernst. Ne? Mhm. Das ist, er fuhr dann immer in die andere Gruppe und da war es so, dass wirklich, es waren ganz klar, jeden Sonntagnachmittag war Treffen von 15 bis 17 oder von 16 bis 18 Uhr. Nee, von 16 bis 18 Uhr. Also ich sag mal, eigentlich die ganz tolle Familien-Sonntagsnachmittagszeit. Und insofern war schon hier dann ganz schnell klar, alles, was vielleicht auch an Einladungen sonntags war, nein, Uwe kam. Also mein Mann kam nicht mit. Und es musste in der Gruppe, das hat er mir ganz klar gesagt, immer auch die volle Zahl, immer auch eine bestimmte Zahl. Erst waren es, glaube ich, 14, dann waren es nachher 21. Das spielt so ein bisschen auch diese Zahlenmystik eine Rolle. Mhm. Die Mitglieder auch dann vor Ort sein. Und wenn wir zum Beispiel im Urlaub waren, dann hat er sich genau zu der Zeit im Ferienhaus zurückgezogen und hat gesagt, ich verbinde mich jetzt ferngedanklich mit der Gruppe, sonst ist die Gruppe nicht arbeitsfähig.
Wow. Hast du jemals von deinem Mann den Eindruck gehabt, dass er sich für sowas interessiert oder dass er, ich sage es jetzt mal, das ist ja wirklich, wenn ich dir so zuhöre, denke ich, das war eine sektenähnliche Gruppe. Mhm. Da wirst du bestimmt gleich noch andere Dinge erzählen, wo ich dazu sagen würde, oh Gott, ja, das fühlt sich an wie eine Sekte. Hast du jemals den Eindruck gehabt, dass er anfällig vielleicht für so eine Indoktrination ist, für so eine, jetzt fällt mir das Wort nicht ein,
Dass er empfänglich ist, dass er so in dafür Interesse hat.
Ja. Oder so nee. Manipuliert zu werden von
ja, also was für mich im Nachhinein immer noch eigentlich wirklich unbegreiflich ist. Bevor ich meinen Mann kennenlernte, er war er noch Student, Studienzeiten, hat er mitbekommen, dass die Freundin eines Studienkollegen von ihm in einer Sektengruppe war. Und die haben dann wirklich sehr aktiv auch Aufklärung betrieben damals und dagegen gearbeitet und die Öffentlichkeit über diese Gruppe dort vor Ort informiert. Da war er sehr interessiert dran, hat mir auch davon ganz viel erzählt. Und auch im eigenen Familienkreis war es so, dass da jemand war, die auch einer Gruppe zugehörig war, da hat er sehr vehement versucht, dagegen zu arbeiten und das geht so nicht und das, also wow. Da, das war, ja, und dann im Grunde genommen, dann nach vielen Jahren plötzlich landet er selber in so einer Gruppierung.
Ja. Schön, dass du das sagst, also oder schön, dass wir zu diesem Punkt gekommen sind,
ja.
Wo du das erwähnst, weil in meinem Umfeld, wenn ich mit anderen Aussteigern rede oder mich auf Portalen rumtreibe, um meine Aufklärungsarbeit zu vertiefen, wird so oft auch gesagt, es kann jeden treffen. Und dann denke ich mir so, boah, ja, kann es wirklich jeden treffen?
Und hier hast also, du davon, ja? Also das ist so das, was ich so wirklich hier jetzt auch so erlebt habe. Ne? Also er hat ganz klar, war er... Ja, ich sag mal auch gegen so solche Gruppierungen eingestellt. Das war, also so als ich ihn kennenlernte, auch aus seinem beruflichen Umfeld, sagte er, guck mal, nein, ne, geht nicht. Und Achtung, und da kann ich wirklich, ja, gut, er war Künstler. Mhm. Selber also Musik studiert, er hat gemalt, er hat traumhaft gemalt. Ich sag mal, das ist das, was hier bei mir zu Hause noch an den Wänden hängt. Alles echte. Ne? Das war plötzlich mal weg.
Ich verstehe das. Ach, das war weg, wollte ich sagen, weil ich wollte jetzt gerade da reingehen. Das
war nachher weg. Also auch, was mir auch im Nachhinein aufgefallen war, ich sagte ja nun, er war Musiker. Und es gab bestimmte Musikrichtungen, gerade wenn es so, ich sag mal, so sphärische Musik war, da ist er früher abgedreht. Und plötzlich hörte er nur noch diese Musik.
Abgedreht meinst du, nee, will ich nicht hören oder nee? Oder?
Will ich nicht hören, kann ich nicht hören, das ist keine Musik, das ist ja, das will mich ja nur irgendwie beeinflussen, das will mich, das war so, das so hat er das früher gesehen. Und dann plötzlich hörte ich dann diese Musik statt anderer aus seinem Zimmer kommen.
Ich wollte gerade einwerfen, weil ich es ja von der Perspektive verstehen kann, weil ich ja auch Künstlerin selber bin. Und ich spreche jetzt nur für mich. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Kollegen, Kolleginnen ist. Ich habe schon für mich das Gefühl, ich bin wie so ein Filter vom Universum und da fließt meine Kunst so durch. Und deswegen kann ich vielleicht auch ein bisschen verstehen, dass er sich in dieser Richtung dann doch, oder dass es möglich war, ihn in dieser Richtung zu catchen, zu bekommen.
Ja,
aber spannend also, dann doch, ja. Eigentlich nicht also, in diese Richtung gehen wollte.
Also was für mich so im Nachhinein ein ganz wesentlicher Punkt ist, was ihn da, ich sag mal, gecatcht hat, diese Aussicht, ich kann über diesen Weg etwas bewirken. Ich kann einen Teil der Welt retten, ich kann das Universum retten, ich lerne dort einen Weg kennen, der mir mehr Möglichkeiten gibt, Gutes zu tun, als ich hier jemals tun könnte, ohne wirklich tätig werden zu müssen. Also ich erinnere mich an eine Diskussion mal mit ihm, dass ich so sagte, Mensch, ne, sag du, das, wovon du sprichst, was du fühlst, was du wahrnimmst, das, dafür haben wir gar keine Wahrnehmungsorgane. So, ne? Ich sage, und ich sehe meinen Auftrag hier auf der Welt so, ich bin hier vor Ort, ich habe meine Hände, ich habe meinen Kopf, meine Gedanken und meine Interessen, meine Fähigkeiten, die mir mitgegeben sind, die ich gerne auch, ja, darüber tätig bin. Ne? So kann man, das kann ich schon sagen. Und dann sagt er nur, nee, das sehe ich jetzt gar nicht so. Ich kann also über spirituelle Arbeit so viel erreichen. Nö, damit kann ich viel mehr erreichen.
Hm. Hm.
Und die anderen alltäglichen Probleme waren dann auch nicht mehr wichtig.
Wenn ich mal alltägliche Probleme, darf ich fragen,
also so das alltägliche Leben, das war einfach, das wurde lästig, das störte.
Hm.
Er war so sehr in dieser Materie drin, in diesem Auftrag, den sie dort hatten in der Gruppe. Also eine Sache, die ich auch jetzt erst im Nachhinein, nein, das heißt auch schon in der Zeit habe ich das verstanden. Also ich habe mir, nachdem er lange Zeit dabei war, 2012 habe ich mich an die Sekteninfo NRW gewandt zur Beratung, weil ich selber nicht mehr weiter wusste. Mhm. Und da habe ich verstanden, ja, im Grunde genommen, er war ständig mit Arbeit für diese Gruppe beschäftigt. Die haben Texte geschrieben, die haben ein eigenes Forum im Internet gehabt, da sollten Texte immer wieder neu geschrieben werden. Es wurde ein Buch geschrieben, es wurden Dinge geforscht, so hieß es dann immer. Mhm. Und da hat mir da die Frau Bange, die Psychologin dort gesagt, ja, das ist ganz, ja, ein ganz deutlicher Weg, dass das in diesen Gruppierungen die Leute beschäftigen, dass die keinen Freiraum kriegen, dass sie nicht plötzlich merken, es gibt noch was anderes.
Haben die dann versucht, dich damit reinzuholen, sage ich jetzt mal? Oder
nein,
dass du mitkommst?
Nein, also ich weiß jetzt, dass das eine Gruppierung ist, die nicht in dem Sinne missioniert. Die, glaube ich, nur ganz gezielt anspricht, hast du nicht mal Interesse mitzukommen, wenn die merken, da ist irgendwo eine Affinität. Und er hat mich einmal gefragt, hast du nicht Interesse mitzukommen? Mach dich das nicht neugierig, was ich mache. Dann habe ich ihm nur gesagt, du, wenn ich sehen würde, dass du auflebst, dass du fröhlich bist, dass dich das irgendwie, dass dir das gut tut, dann wird mich das neugierig machen. Aber das, was ich hier sehe, das macht mir Angst.
Okay, wow. Also du hattest echt den Eindruck, er ist nicht glücklich in dem Ganzen?
Nein, also er wurde...
wahrscheinlich.
Also ich sag mal so, er zog sich immer mehr zurück. Er war immer mehr in dieser Materie drin, hat immer mehr für diese Gruppierung gearbeitet. Gleichzeitig nahmen seine gesundheitlichen Empfindlichkeiten zu. Ich sag mal Empfindlichkeiten. Wenn ich ihn dann mal fragte, was ist los? Ja, ich transformiere gerade. Mein Körper transformiert. Das weiß ich jetzt. Das hat mir der Gruppenleiter so erklärt.
Ja.
Dann sagt er, ja, das, was ich jetzt spüre, ich habe so ein Brennen. Meine roten Blutkörperchen brennen. Da stehst du davor und sagst nur einfach, ne? Ja, da wusste ich dann häufig auch nichts mehr.
Ja, ich wollte gerade sagen, wie hältst du, hast du das ausgehalten, weil... ja, die Geschichte.
Ich habe lange ausgehalten.
Nicht so gut
geendet. Bis zum Schluss.
Ja.
Ich habe lange ausgehalten. Ich habe mich auch ernsthaft damit auseinandergesetzt, kann ich das noch? Und ich habe, bin immer wieder zu dem Punkt gekommen, der Kern meines Mannes, den ich geheiratet habe, den ich geliebt habe und immer noch liebe, dieser Kern war noch da.
Hm.
Es gab immer wieder Momente, da flackerte das auf. Da war das da und das waren die Momente, wo ich dachte, ja, der ist, das lohnt sich, der ist da und ja. So. Und dafür gehe ich diesen Weg mit. Irgendwann habe ich auch gesagt, habe ich zu ihm, er sagte dann irgendwann mal, Mensch, wenn du es nicht aushältst, dann trenn dich doch von mir. Hm. Das war 2016.
Mhm.
Da sagte ich nur, du, wenn ich hätte gehen wollen, dann hätte ich das schon längst tun können. Ich möchte aber mit dir leben. Das war so, ja. Es waren immer diese Momente, wo es ihm richtig schlecht ging. Ja, wo er dann, wo der alte Kern rauskam.
Mhm. Also, dass du da nicht dran zerbrochen bist, Hut ab.
Mhm.
Ich hätte wahrscheinlich nur geschüttelt und wache endlich auf.
Meine also im Nachhinein jetzt heute auch für mich kam der große Knall noch. Ja.
Ja, ja, ja.
In der Zeit.
Aber du hoffst ja wahrscheinlich immer irgendwie, dass das sich vielleicht noch verändert, oder?
Es war die ganze Zeit eine Gratwanderung. Eine Gratwanderung, also immer wieder das Hoffen. Es war auch immer ein Gefühl, eigentlich wirklich rund um die Uhr, von Ungewissheit, von Hilflosigkeit, weil nie klar war, was passiert jetzt gerade. Was ist jetzt gerade? Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Situation, ich hatte Geburtstag. Es war ne, Frühsommer. Ich kam von der Arbeit zurück. Ich saß schon auf der Terrasse. Mein Mann arbeitete noch. Und als er dann fertig war, kam 8:30, war eigentlich bei ihm, war er fertig. 8:45 kam er hier dann rüber. Und dann sagte ich, Mensch, toll, dann lass uns doch jetzt hier hinsetzen. Dann trinken wir jetzt noch auf meinem Geburtstag ein Gläschen Sekt. Das heißt, ich den Sekt und er das Mineralwasser.
Mhm.
Dann sagte er immer, nee, wir können heute Abend nicht zusammensitzen. Ich sage, warum nicht? Wir haben den Auftrag, uns gleich ferngedanklich zu verbinden. In den USA, da war gerade zu dem Zeitpunkt eine Flutkatastrophe, wo viele, viele Menschen in den USA verstorben sind. Und wir haben den Auftrag, den verstorbenen, unvorbereiteten Seelen den Weg ins Licht zu leiten. Dann sitzt man da und da, ja. Also sowas passiert, konnte ständig passieren.
Das ist, ja. Wie so eine, jemand, der sich als Auserwählter fühlt.
Ja, ja, ja. Ne? Hat auch... Ja, also die Sekteninfo hatte mir ganz klar geraten, gehen Sie nicht auf fachliche Diskussionen mit Ihrem Mann. Da kriegen Sie ihn nie.
Sprich, du hast dir Hilfe geholt, ne?
Ich habe mit der Sekteninfo ab 2012 so alle 2 Jahre mal telefoniert.
Ja.
Dann aber auch sehr, sehr lange.
Ja.
Also es war, wenn ich anrief, hatte ich jedes Mal auch dann das Glück, dass die Psychologin, die ich damals, die ist jetzt auch wieder dort, die Frau Bange, dass die wirklich über eine Stunde jedes Mal telefoniert.
Ja.
Und sie hat mir gute Ratschläge gegeben. Also das kann ich nur jedem empfehlen, auch als Angehöriger, als Betroffener.
Ja.
Das ist eine ganz tolle Beratungsstelle. Und die hatte mir auch gesagt, gehen Sie nicht, versuchen Sie nicht, ihn fachlich irgendwie zu überzeugen. Es kam nämlich auch, das hatte ich schon im Vorfeld gemerkt, sehr schnell das Argument, du bist spirituell noch nicht so weit.
Hm.
Ja? Und das ist ein Totschlagargument.
Ja, da kannst du natürlich sagen.
Was da geht du? Gar nichts.
Ja. Also super, dass du so eine Hilfe zur Seite hattest.
Ja, das ist klasse.
Das ist einfach immer noch Mangelware an Fachkräften.
Ja.
Also falls sich jemand, der gerade zuhört, den Impuls jetzt bekommt, da anzurufen, bitte tun.
Ich gerne. Info essen, hervorragend.
Du hast ja die Namen, sag, wie hieß die Frau nochmal?
Also das war die Psychologin Frau Bange, die ist jetzt im Moment auch wieder da, aber die sind alle fachlich, sind die klasse.
Ja.
Also das ist so, das war jetzt das, was für mich jetzt hier greifbar war. Ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass es auch möglich ist, da telefonisch beraten zu werden und hatte für mich gedacht, wenn das so, ne, ja, auch da dieser Konflikt, sage ich meinem Mann, dass ich jetzt hier irgendwo Beratung hole? Wenn ich dem sage, ich habe einen Termin bei der Sekteninfo?
Ja? Das also, kommt dann auch noch dazu.
Kommt dann auch dazu. Ne? Es war also dann auch, dass ja, ich hatte ihm irgendwann mal auch gesagt, du weißt du was, nachdem er mir so ein bisschen erklärt hatte, da sagte ich dann nur zu ihm, du weißt du was, das ist für mich alles spinnerter Kram. Da guckt er mich an, knallte die Tür, war weg und dann war wirklich ein halbes Jahr dieses Thema Gruppe und spirituelle Arbeit, da durfte ich also nichts mehr sagen. Da war sofort Ende. Es war also da wirklich eine Gratwanderung. Es gab immer wieder auch Momente, da fing er selber an, ich sag mal, zu zweifeln. Da merkte er, irgendwas läuft nicht rund. Also insgesamt wurde er in dem ganzen Verlauf, also er war 15 Jahre in dieser Gruppierung drin, er wurde in diesem gesamten Verlauf hier, er wurde immer trauriger, auch depressiver, gleichzeitig aber auch in dem, wie er versuchte, sein Leben zu retten, zwanghafter. Und ja, und wenn er dann mal merkte oder irgendwas mal sagte, was nicht gut, wenn es nicht gut war, dann war manchmal so ein Fenster offen. Und das war dann wirklich die absolute Gratwanderung. In dem Moment, ja, im Gespräch mit ihm zu bleiben, ihn da bestimmte Dinge anzusprechen, ohne den Schritt so weit zu gehen, dass er sofort wieder zumacht.
Schön, dass du auch heute darüber redest mit mir, weil es gibt so viele da draußen, die in so einem Haushalt leben, wo diese eine Hälfte, egal jetzt ob es Mann oder Frau ist, zu kämpfen hat mit der Situation des Partners. Und das ist wirklich zermürbend, stelle ich mir vor.
Es hat wirklich ganz viel Kraft gekostet. Dann, ja, diese Unsicherheit, es war nie klar, fährt er mit zu Besuch zu meinen Eltern? Kommt er mit in den Urlaub? Es war sowieso nur noch.
Ach, warum?
Was waren meinst die du? Nein, einfach, es war dann, es war ihm dann, ja, die Außenwelt war zum Teil für Lichtarbeiter gefährlich.
Okay.
Die waren auch böse, genauso wie,
wie bei allen anderen.
Ja, genau, wie bei allen anderen. Es gab ne, Schwarz und Weiß und das sind alles Prüfungen und ja, bis wirklich zu dem Satz, den ich in seinem Tagebuch gefunden habe. Meine Frau, also Eva, ist mir von den bösen, dunklen Mächten zur Prüfung an die Seite gegeben worden. Ja. Das habe ich erst am Ende gelesen.
Oh, das tut weh wahrscheinlich. Oder
das war der Hammer. Das war wirklich der Hammer. Es hat mir dann schon ganz viel gleichzeitig aber auch erklärt. Oder es war, ja.
Ja.
Dass man so, dass ich so ein bisschen begreifen konnte, auch in welchem Konflikt der war. Ne? Also der tat mir oft so unendlich leid, dass er ja aus diesem gesamten Gedankengebäude überhaupt nicht rauskam.
Das macht mich gerade voll traurig.
Ja, das war echt.
Weil es sich so anfühlt, wie da ist jemand von etwas besetzt worden. Und ich muss jetzt gerade so an jetzt komme ich mit meiner Geschichte da mal rein. Die sehr aktuelle, meine Oma ist verstorben vor ein paar Wochen und wir waren auf der Beerdigung. Und da war noch ein Großteil auch an Leuten dabei, die bei den Zeugen Jehovas sind. Und ich habe das Gefühl, wenn ich die angucke, dass irgendwas, ich sage es jetzt mal wirklich wie in einem bösen Horrorfilm, Besitz ergriffen hat von denen. Mhm. Ich will das jetzt gar nicht so, so märchenhaft darstellen, weil es sich so komisch anhört, aber es fühlte sich für mich so an, als ob da was ganz Dunkles drauf liegt. Also was zu erklären, wie ich das empfunden habe, als ob es entwickelt ist. Da ist irgendwas.
Ja, da ist was. Also ich habe in der Zeit, als ich jetzt vor 2 Jahren da sehr intensiv dran gearbeitet habe, kann ich auch ruhig so sagen, weil ich in der psychosomatischen Klinik deswegen war, ich habe ein Bild meines Mannes gemalt und die eine Hälfte als Marionette.
Naja, klar. Ja.
Also wirklich ein Teil fremdgesteuert.
Ja.
Also was sehr für mich wirklich nochmal sehr einschneidend war, wo mir bewusst wurde, welche Macht diese Lichtarbeit auf meinen Mann hatte, war 2007, da war er 5 Jahre dabei. Also muss ich vielleicht vorher dazu sagen, mein Mann hatte unheimliche Angst vorm Fliegen mit dem Flugzeug. Mhm. Er ist einmal als Jugendlicher mit so einer kleinen Cessna geflogen. Ja. Und danach sagt er, ich steige nie wieder in ein Flugzeug. Und das war was für mich auch vollkommen okay war, zu sagen, gut, man kann auch ohne Flugzeug mal irgendwo anders hinkommen. Ja. Und dann kam er 2007 irgendwann und sagte, wir machen eine Forschungsreise. Wir fliegen nach Usbekistan.
Mit dieser Gruppe?
Mit einem Teil der Gruppe. Mhm. Es war also ein Teil der Gruppe, war dann... ob sie auserwählt, ob es jetzt eine Ehre war, dass man gefragt wurde, mitzufahren. Auf jeden Fall, er wollte mitfliegen. Und der so eine Angst hat vom Fliegen, dann wirklich bis in die tiefste Wüste da hinten rein, mit Propellermaschinen und allem. Also ich habe eigentlich gar nicht geglaubt, dass der wirklich fliegt nachher. Er ist geflogen. Er ist geflogen. Es war Wahnsinn. 2 Jahre später hatten sie noch mal eine Forschungsreise. Da ging es woanders hin, nach Israel. Und dann kam er ganz frustriert wieder und sagt mir dann nur, ja, den einen Auftrag konnten wir nicht erfüllen. Wir sollten die Garten Gethsemane energetisch reinigen. Das ging aber nicht, da waren zu viele Touristen.
Oh, okay.
Okay. Ja, dann stehst du da nur und denkst.
Ja. Was sagst du da drauf, ja?
Ja. Ja.
Also Hut ab, Eva, dass du das da so. Also ganz ehrlich, ich habe keine Geduld. Aber vielleicht auch, weil ich diesen ganzen Kram kenne, sag ich ja, ich bezeichne es jetzt als Kram.
Ja, also was für mich im Nachhinein einfach wesentlich war, zu verstehen. Es hat sich langsam entwickelt. Es wurde ganz langsam mehr und jedes einzelne Ding für sich. Okay, ja, okay. Jetzt pendelt er halt sein Essen aus. Okay. Jetzt trinkt er nur noch ein bestimmtes Wasser. Erst durften es keine Plastikflaschen sein und dann hatte die Gruppe irgendein Wassermessgerät und dann musste es dann... gab es 2 bestimmte Mineralwassersorten, also stille Mineralwasser in großen Plastikflaschen, die es dann sein sollten. Und die wurden dann, ja, das ist jetzt so eine, ja, im Nachhinein manchmal kann ich auch sagen, ich kann mal nur noch lachen. Ja, ich stellte dann fest, dass wir in der Küche einen zweiten Wasserkocher hatten. Ich dachte, warum? Ja, das ist dann, wenn ich nur eine Tasse Tee koche, dann spart das Strom. Okay. Ja, und dann merkte ich aber plötzlich, nein, das war der Wasserkocher für sein spezielles Wasser, dass das Leitungswasser damit nicht in Berührung kam. Und irgendwann sah ich dann auch, dass er seine Nudeln und Kartoffeln und Reis mit diesem Wasser kochte.
Ja, eine ganz große Zwanghaftigkeit.
Und genau, die dann, ne, er hat da, dort haben die an einem Thema geforscht, dann auch mit spirituellen Dingen verbunden. Und das hat er dann so in den Alltag umgesetzt, dass es dann, ja, und daran hat er sich auch gehalten, das hat ihm Halt gegeben. Das hat ihm Antworten gegeben, ja.
Auf jeden Fall, ja.
Ja.
Wir müssen mal zu dem Punkt zurück, weil wahrscheinlich die ZuhörerInnen merken, okay, du redest dann auch in der Vergangenheit, das war so, ist sie jetzt von ihm getrennt, was ist passiert?
Passiert, ja.
Wir waren
also ich glaube eigentlich,
ja,
eigentlich
wenn du weißt, wo du ansetzt, mach gerne.
Ja, ich glaube, wir können einfach an dem Punkt weitermachen, dass nämlich, das war so ab 2015, ging es meinem Mann zunehmend schlechter. Er war weiter, auch das ist, hatten wir noch nicht genannt, dass auch in dieser zweiten Gruppe der Gruppenleiter ein Arzt war, wo mein Mann dann auch nachher auch mit in Behandlung war. Er hat ihn dann als Arzt auch ab 2015 ganz offiziell gehabt. Vorher gab es immer mal freundschaftliche Ratschläge. Über die Zeit danach habe ich dann auch Arztrechnungen und es ging ihm immer schlechter. Er bekam weniger Luft, bekam Atemnot. Und
war was diagnostiziert worden?
Gar nichts. Erstmal gar nichts. Er fuhr dorthin, er hat ihm viele E-Mails geschickt, wo er während der homöopathischen Behandlung auch seine Symptome schilderte. Mhm. Die E-Mails habe ich zum Glück. Mhm. Und mein Mann sagte mir nachher nur, als ich ihn fragte, hast du mit deinem Arzt und Gruppenleiter darüber gesprochen, dass du keine Luft bekommst? Ja. Sag, und was hat er gesagt? Öffne dein Herzchakra, dann bekommst du wieder Luft. Das ist also das, was mein Mann mir auf diese Frage geantwortet hat. Mhm. Und ja, dieser Arzt hatte auch gleichen Computer wie die andere Ärztin, die über irgendwelche Schwingungen bis auf Zellkernebene wohl messen kann, wie es im Körper aussieht. Mhm. Ja, und dann, ja, das ging über fast, ja gut anderthalb, fast zwei Jahre. Irgendwann kriegt er wieder etwas besser Luft und es war dann so, ja, ich selber war im Sommer 2017 auf dem Jakobsweg. Ich bin von zu Hause aus zwei Wochen auf dem Jakobsweg zu einem Ort gepilgert, der mir ganz wichtig war. Mein Mann wollte mich dort eigentlich dann nach einer weiteren Woche abholen und sagte mir dann nur morgens, du, ich kann nicht, mir geht's ganz schlecht. Ich gehe zum Arzt. Und er war also sechs Wochen vorher zu meinem Hausarzt gewechselt. Mhm. Und hatte dem damals gesagt, also ich komme wegen hohem Blutdruck und Ernährungsproblemen. Und da mein Arzt von mir ein bisschen was wusste, sagte er, was ist mit Atem, mit Luft? Nee, da bin ich woanders in Behandlung. Okay, gut, dann ist er an diesem Tag dann dahin und ich bekam dann nachmittags, ich bin dann mit der Bahn nach Hause und ich bekam nachmittags einen Anruf von meinem Arzt und sagte nur, Eva, ich kriege deinen Mann nicht, der hat ganz schreckliche Blutwerte, der muss sofort ins Krankenhaus. Ich habe meinen Mann dann erwischt, bin angerufen, eine halbe Stunde später war er im Krankenhaus. Als ich dann mit dem Zug hier ankam, bin ich dann erst kurz nach Hause und dann bin ich ins Krankenhaus und wusste da schon, dass er auf der Intensivstation liegt. Und ja, hatte über 39 Fieber.
Ja.
Hier zu Hause sah ich einfach, als ich hier reinkam, der hat schon seit zwei, drei Tagen keine Kraft mehr gehabt.
Ja.
Hatte mir aber nichts davon gesagt. Gut, dann hat er also erstmal Antibiotikum gekriegt, fiebersenkende Mittel. Die haben untersucht und sagten, ja, wir müssen noch eine Untersuchung machen und noch eine Untersuchung machen. Und dort im Krankenhaus, also hier bei uns vor Ort, hat er dann auch gesagt, Eva, ich glaube, ich habe ganz viel Scheiße gemacht.
Mhm.
Und ich möchte mich für das, was ich dir und uns angetan habe, entschuldigen.
Ja.
Ich habe nur gesagt, ja, das ist okay. Und wir gehen jetzt, egal was da jetzt kommt, das gehen wir jetzt zusammen. Ja, und dann, das war freitags und montags, mittags, da habe ich dann schon wieder gearbeitet. Mein Urlaub war vorbei, bekam ich dann von ihm die WhatsApp-Nachricht, hatte eine Bronchoskopie und dann schrieb er nur, es sind Tumore.
Oh Gott, ja.
Gut, ich bin sofort zu ihm ins Krankenhaus und dann war schon klar, das ist nicht nur ein kleiner Tumor. Und er wurde dann in eine Fachklinik verlegt, direkt noch an dem Nachmittag, an dem Mittag, wo auch eine Thoraxchirurgie war. Ich bin dann mit und dann haben wir da erstmal genau genannt bekommen, welches Ausmaß dieser Tumor hatte. Mhm. Also die ganze linke Lunge war tot, nekrotisch vereitert. Der Herzmuskel war infiltriert, die Wirbelsäule mit betroffen, die Speiseröhre angegriffen, die Halsschlagader umwuchert.
Oh Gott.
Ja, genau so saßen wir dann da. Und ja, dann hieß es nur irgendwann mal vom Oberarzt, ja, wenn wir jetzt das und das uns angucken, wenn das da noch was sitzt, nach Leitlinie dürfen wir nicht operieren. Und da dürfen wir, und ich habe gesagt, ne? Gucken. Zwei Tage später war es dann so, dass der Chefarzt dann auch da war und mein Mann entwickelte eine Sepsis und er sagte, wir müssen operieren, das ist die einzige Überlebenschance. Mhm. Und dann gab es dann freitags dann eine ganz heftige OP und ja, montags bin ich morgens nicht hingefahren direkt, sondern habe dann lange mit der Sekteninfo telefoniert, weil ich da merkte, jetzt muss hier auch weiter was passieren. Mhm. Ich hatte auch dann durch Zufall da die Rechtsanwältin am Telefon und wir haben lange gesprochen und sie sagte dann auch, sagt sie, geht gar nicht, ungefähr. Sagt sie, sie kümmern sich jetzt weiter um ihren Mann und dann schauen wir weiter. Gut, und dann bin ich an dem Montag dann gegen Mittag ins Krankenhaus und ich kam gar nicht auf die Intensivstation. Es hieß nur, mein Mann ist wieder im OP. Mhm. Und das war nochmal eine Not-OP. Danach kam er also dann, ich weiß nicht, wie viele Stunden die operiert haben. Es hatte sich wieder alles entzündet, dann war er beatmet. Und ja, in der Zeit, ja, war ich bei ihm. Auch heute kann ich nur einfach sagen, einen großen, großen Dank an das Krankenhaus, dass ich wirklich auch tagsüber die ganze Zeit da bleiben durfte. Mhm. Ja, er war beatmet dann. Vorher konnte er ja noch sprechen, dann beatmet konnte er nicht mehr sprechen. Mhm. Wir haben dann, er hat einiges versucht, dann auf dem iPad zu tippen, schreiben mit den geschwollenen Fingern ging gar nicht gut. Mhm. Und ja, aber es war die alte Nähe da, die wir früher hatten.
Ach Mann.
Und für mich war es einfach so, dass dann, ja, ich merkte, die Nähe ist wieder da. Davon wollte ich mehr. Und ich wusste genau, jeder Tag ist für meinen Mann eine Qual.
Ja.
Ich wusste mittlerweile von dem Arzt, dass es keine Chemo mehr geben wird, dass es keine Bestrahlung mehr geben wird. Dass er eigentlich, weil die Speiseröhre kaputt war, eine Magensonde bekommen sollte, die er eigentlich nach Patientenverfügung auch nicht mehr wollte. Mhm. Und im Nachhinein, also ich wusste es schon länger und irgendwann haben sie es ihm dann auch gesagt. Ja, und dann, also diese Not-OP war montags und in der Woche drauf mittwochs, als ich dann kam, um ihn zu besuchen gegen 10:30, wurde ich nur in den Nebenraum gebeten und dann wurde mir mitgeteilt, dass sie ihn gerade reanimieren. Mhm. Er hatte das Herz ausgesetzt und da habe ich gesagt, sofort aufhören. Mhm. Ja, und dann war es dann im Endeffekt ein akuter Herztod in dem Moment. Und ja, und da hatte das Leiden, das Trauma hatte dann wirklich da dann ein Ende.
Mhm. Ja. Ja, was soll man da jetzt drauf sagen? Das ist schon, das tut mir echt so leid, dass das so gelaufen ist.
Also, das ist ja, Also was im Nachhinein ich sagen kann, diese 2 Jahre, wo es ihm, das hat er auch gesagt, als es ihm dann schlechter ging, das war eine Zeit, wo er doch sehr, sehr gezweifelt hat an seinem Weg. Mhm. Und auch da wieder diese ja, Ausstiegsphobien, mhm. wenn du dich von uns löst, dann geht es mhm. dir schlechter. Mhm. Ja, und es ging ihm schlechter, ja.
Ja. Ist ja, das fühlt sich sehr, ja, Wahnsinn.
Ja. Und was für mich sehr erschreckend war, also ich habe dieses Forum, das die Gruppe hatte, da gab es zu der Zeit, als er im Krankenhaus lag, einen Themenstrang zu seiner Erkrankung. Aha. Und da stand wirklich drin, wenn man genügend heilige Namen rezitiert, dann, es war so, Krebs entsteht durch negative Gedanken. Und wenn man genügend heilige Namen rezitiert, dann kriegt man keinen Krebs.
Das ist schon heftig, ja.
Das fand ich so heftig. Also ich habe in dem Moment spontan nur gesagt, so viele heilige Namen, wie mein Mann hier laut und leise gebetet hat, der müsste noch 20 Jahre leben. Hm. Also immer, wenn er ruhig war. Also ich habe mich irgendwann mal, einmal einen großen Schritt zurück, ich habe mich irgendwann mal gewundert, warum er beim Essen so schweigsam ist. Das war früher nicht seine Art. Aus seinen Tagebüchern habe ich dann erfahren, dass halt über das Rezitieren von heiligen Namen während des Essens das, was die bösen Mächte über das Essen dem Lichtarbeiter sozusagen Böses tun wollen, abgewendet werden kann. Da wirst du irre.
Ja. Ja. Schön, dass du das sagst. Ich ja. weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Also mir fehlen da ja echt, also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil das mein Herz so berührt und es macht mich so wütend und Hass.
Ja. Also das ist wirklich ja, auch für mich selber überhaupt zu begreifen, was da eigentlich passiert ist.
Ja. Man kann es ja von Glück, weiß nicht, ob man das als Glück bezeichnen kann, aber vom Glück sagen, ich habe die Tagebücher gehabt.
Das habe ich gerade.
Du kannst ja, also es ist ja fast Glück, aber Glück ist in dem Fall, ach, ist ein doofes Wort, aber dass du diese Tagebücher hattest, dass du was verstanden hast, was da innerlich in ihm vorgegangen ist, dass er was gelebt hat, aber was total in einer Parallelwelt gelebt hat.
Ja, genau. Also aber da konnte ich doch einiges wirklich verstehen im Nachhinein, was da wirklich in ihm abgelaufen ist. Konnte mir einige Dinge noch mal etwas mehr erklären. Und
sollten die Tagebücher schreiben? Weißt du das?
Oder hat
das
von sich aus gemacht? Also es war auch da eine ganz, eine große Veränderung in den Tagebüchern. Also zu Anfang hat er wirklich auch immer wieder geschrieben, wie es ihm geht, was ihn beschäftigt und was ihn auch aus der Gruppe beschäftigt. Also dann die Angst, ich soll jetzt ein Gebet vorbereiten und hoffentlich mache ich das richtig und hoffentlich werde ich nicht rausgeschmissen, weil ich das doch vielleicht nicht richtig gemacht habe. Also das stand da zu Anfang drin. Und diese Eintragungen wurden nachher immer weniger. Gleichzeitig hat er nur noch, ich sag mal, für mich waren das nachher nur noch so kryptische Aufzeichnungen. Also die Gruppe hat sich sehr mit Kabbala, Zahlenmystik und solchen Dingen beschäftigt. Und die hatten dann nachher eine eigene Form von Kalender, die Tage auch den hebräischen Buchstaben zugeordnet und haben dann da diese Bedeutung dieser Buchstaben, in, weiß ich nicht, bestimmten Farben und Zahlen. Also es war nachher nur noch irgendwo eine Aufzeichnung von hebräischen Buchstaben, Zeichen, Zahlen. Nicht mehr zu verstehen. Da hat er nichts mehr von sich geschrieben. Und also die letzten Tagebücher, die letzten 2-3 Jahre waren wirklich nur noch in der Form.
Wann ist er verstorben?
Das war 2017, im September. Für mich selber ging es, also das muss ich halt auch dazu sagen, ich hatte in der Zeit auch vorher, auch um seinen Tod herum selber, auch gute Begleitung. Ich selber bin an einer Benediktinerabtei als Oblatin zugehörig. Also das heißt, ich habe mich mit einem Versprechen an diese Abtei gebunden, auch nach der Regel Benedikt zu leben, und habe auch in dem Rahmen gute Begleitung gehabt, dass ich da auch einen Gesprächspartner hatte, wo ich einfach auch mal darüber reden konnte.
Ja.
Und auch, es war ja auch hier zu Hause so, ich konnte ja wenig erzählen, weil ich hatte ja die Hoffnung, der kommt da irgendwann raus. Und wenn er dann erfährt, dass ich ihn überall in die Pfanne gehauen habe und hier alle Details aus unserem Leben erzählt habe, Nee.
Ja, klar.
Da wollte ich ihm die Tür nicht zuschlagen. Ja, gut. Und dann, also nachdem er dann verstorben war, habe ich erstmal 2 Monate auch noch nicht wieder gearbeitet. Habe dann langsam wieder angefangen und habe, heute kann ich sagen, ich habe weiter funktioniert. Also in der Zeit, als mein Mann noch lebte, auf weiß ich jetzt heute, bin ich auch in die Co-Abhängigkeit gekommen, weil ich im Grunde genommen auch irgendwie versucht habe, da irgendwas vielleicht auch zu lenken, die Kontrolle zu behalten, zu wissen, was passiert. Ne? Habe ganz viel beobachtet und ich habe vor allem, ich habe funktioniert. Im Nachhinein, ich habe so ab 2012 auch immer wieder auch mal gesagt, ich kann nicht mehr. Also auch nachher lag auch die finanzielle Verantwortung hier fast nur bei mir. Und dass ich sagte, ich kann nicht mehr, und es war aber kein Ausweg. Ne? Ich hatte keine Idee, wie und was, und von meinem Mann kam nur, weiß ich auch nicht, müssen wir das Haus verkaufen. Gut. Ne? Und insofern, ich habe auch danach weiter einfach funktioniert. Ich habe dann mit der Sekteninfo zusammen, die hat mich unterstützt, Strafanzeige gestellt gegen den Gruppenleiter, und habe dann, als ich merkte, es dauert lange, angefangen, erstmal im Frühjahr 2018 für mich so die Fakten aufzuschreiben, was war eigentlich. Weil ich Angst hatte, dass was gewesen ist, dass ich das vergesse. Und ich merkte auch, das hat meinen Kopf so voll gemacht, dass da gar nichts Neues rein konnte. Und das war so 2018, 2019 habe ich mich dann sehr intensiv mit dem Thema spiritueller Missbrauch beschäftigt. Da kam gerade das Buch von der Doris Wagner oder Doris Reisinger raus, spiritueller Missbrauch in der katholischen Kirche. Ich habe dieses Buch gelesen und es ist rot angestrichen in allen Variationen mit Dingen, die ich von meinem Mann und dieser Gruppierung und seinem Gruppenleiter vom Verhalten her wiedergefunden habe. Und habe mich dann in dem Jahr damit sehr intensiv auseinandergesetzt. Was ist da eigentlich passiert auf dieser Ebene? Wie ist mein Mann da in diese Abhängigkeiten geraten? Wie hat das sein Denken dominiert? Und dann bin ich, das war 2019, im Herbst habe ich nochmal hier eine Phase gehabt, wo ich beruflich sehr eingebunden war, weil ich sehr viel Vertretung übernehmen musste. Und im Januar 2020 bin ich dann erstmal mit der Diagnose Burnout rausgeflogen und habe dann im März gemerkt, gut, dann kam Corona. Und ich merkte auch da, was ich da hatte, hätte eigentlich alles regeln müssen. Es überforderte mich immer noch. Ich war immer noch krankgeschrieben. Und dann habe ich mir selber nochmal Hilfe gesucht. Und zwar habe ich dann den Mut gehabt, den Dieter Roman in München anzuschreiben, Psychologe, der ganz super gut Aussteiger und Angehörige begleitet und betreut. Und da habe ich das Glück gehabt, dass der Herr Roman gesagt hat, Sie können sofort kommen.
Ja, glaube ich dann.
Und mit dem arbeite ich jetzt immer noch weiter. Der hat mich super gut begleitet. Und da habe ich noch mal ganz viel verstanden, was bei meinem Mann passiert ist, was bei mir passiert ist. Und dann hat er eigentlich nachher den Ausschlag gegeben, dass ich dann im Herbst 2020 dann noch mal in die Klinik gegangen bin, das erste Mal. Und da flog mir dann traumamäßig alles um die Ohren, was hier auch in den Jahren, in denen ich funktioniert habe, einfach, ja, was ich abgespalten habe, was ich weggedrängt habe, um hier überhaupt überleben zu können.
Wow.
Und da gab es danach noch einen zweiten Aufenthalt, wirklich dann zur Traumatherapie, weil beim ersten Mal, da musste ich danach erstmal stabilisieren.
Glaube ich dir, ja. Aber danke, dass du das so offen erzählst, weil ich mir sicher bin, dass es andere da draußen auch gibt, die in einem gewissen Maße Ähnliches erlebt haben.
Ja.
Das, was wir vorhin kurz angerissen haben, von wegen Ehepartner, Partnerin. Und wie schwer das ist, das auszuhalten, durchzustehen, mitzutragen und was dann auch noch alles dranhängt. Und wie viel man, wie du selbst gerade sagst, von sich tötet, abspaltet, aufgibt.
Und also im Endeffekt sagten die mir auch in der Klinik, eigentlich haben sie 3 Traumata erlebt. Sie haben die Sekte ihres Mannes gehabt, die 15 Jahre. Sie haben 2,5 Wochen Intensivstation erlebt und dann auch noch den Tod ihres Mannes.
Ja.
Und ich merke bei dieser ganzen Thematik, und darum ist es mir einfach auch, ja, das war mit der Punkt, warum ich auch gesagt habe, ey Dina, ich schreibe dir jetzt einfach, ne? Damals vor 2 Jahren. Ich merke immer wieder hier auch in meinem Umfeld, ja, es kann keiner nachvollziehen. Es begegnet mir oft so viel Unverständnis. Also auch das dann, als ich 6 Monate nachher, nach seinem Tod auch nochmal eine ehrenamtliche Tätigkeit hier in der Gemeinde aufgegeben habe, dass ich gefragt wurde, warum? Ist irgendwas gewesen? Ich sage, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr. Ja, war was? Oder auch der Satz, der kommt, hak das Ganze doch einfach ab, leb doch einfach dein Leben. Du hast doch jetzt die Freiheit. Das ist so.
Ja.
Das Leben geht weiter. Ja. Aber es gibt keinen Reset-Knopf. Das ist etwas, was ich gelebt habe und was mich mitgeprägt hat und was ich verstehen möchte. Und nur so kann ich auch, oder kann jemand auch weiterleben. Einfach es wegdrängen. Ich habe ja versucht, 2 Jahre zu funktionieren.
Es mag Menschen geben, die das können, ne? Aber
ja.
Bist du?
Ja. Ich bin ich und für mich ging es einfach nicht. Und da merke ich, das ist, ja, drüber reden ist einfach auch wichtig.
Ja. Denke ich, ich persönlich auch. Ja, und
ja.
Danke, dass du hier so rausgehst und es erzählst. Und also es ist ja wirklich ein Brocken. Und der Brocken hat noch einen kleinen Brocken hinten dran, der eigentlich auch ein großer Brocken ist. Ne?
Genau. Ja. Also mir geht es häufig so, wenn ich jemandem davon berichte, in Kurzversion dann, der da noch keine Ahnung von hat. Und wenn ich dann dessen Gesicht sehe, dann wird mir immer ganz anders, weil in dem Moment wird mir häufig dann erst bewusst, wie heftig das Ganze eigentlich war. Dadurch, dass ich ja jeden Schritt Jahr für Jahr einfach, nein, nicht einfach, aber Jahr für Jahr gelebt habe, man steckt, oder ich steckte einfach drin. Und ja.
Du hast nicht mein Gesicht gesehen, weil wir reden nicht mit der Kamera. Und ich weiß gar nicht, was
ich. Aber ich höre deine Reaktion. Ich merke dir deine Reaktion. Und du kanntest die Geschichte ja schon.
Ich kannte sie schon. Ich kannte sie nicht so detailliert. Und es ist auch wieder ein bisschen her. Und natürlich verstehe ich die Ebenen dieser Sektenstrukturen und was das beinhaltet, was da gelebt wird und wie furchtbar das ist, wenn man Menschen, geliebte Menschen hat, die in diesen Parallelwelten noch abdriften und sind. Und
es ist so gruselig. Also ich habe hier immer wieder gesagt zu meinem Mann, das habe ich auch zu ihm selber gesagt, du bist hier und du bist doch nicht hier.
Ja, ja.
Er war hier, also ja, er war anwesend, aber es war auch dann, er hat auch dann jeglichen Körperkontakt nicht mehr zugelassen. Also da war wirklich, ne? Also das war jetzt nochmal auch ein Punkt, der mich jetzt auch durch die Corona-Maßnahmen extrem angetriggert hat, wo ich auch in einem ganz großen Konflikt stand.
Ja, stimmt.
Weil ich weiß genau vom Kopf her, die Distanz, solange noch keine Impfung und sowas da war, die war notwendig, die war, ne? Aber ich konnte es vor allem in mir vertrauten Räumen nicht aushalten. Mein Mann ist über 10 Jahre, weil er Angst hatte vor Nasennebenhöhlenentzündung, ab September vermummt nach draußen gegangen. Also er hat immer einen Schal vorm Mund. Als ich das erste Mal einkaufen ging und die Leute mit Maske mir entgegenkamen, ich bin ohne Einkäufe aus dem Laden raus.
Ja, glaube ich.
Und das sind so die Dinge, im Nachhinein zu merken, jetzt so für mich im Alltag, was triggert mich jetzt alles noch an? Ne?
Bestimmt einiges, das kenne ich ja
einiges. Auch
hier. Ne? Genau. Das zieht sich über Jahre und du bist am Anfang dir gar nicht gewahr, was da eigentlich alles noch dahinter liegt. Und dann denkst du, ja, vieles schon behoben und dann kommt doch nochmal was um die Ecke.
Ja. Und das. Aber auch, ich war so froh, als ich dann wirklich für mich vor mir selber auch einfach sagen konnte, so, und du holst dir jetzt Hilfe.
Ja.
Der erste Schritt überhaupt, ne? Erstmal dann den Herrn Roman mit dazu zu kriegen, der zweite Schritt dann zu sagen, so, und jetzt geht's in die Klinik.
Ja.
Gut. Und das war eine so wertvolle Zeit, auch gruselig, ganz klar, heftig. Ne? Aber gut, ja.
Ich würde gerne nur kurz, wir müssen darüber nicht viel reden, aber ich möchte es trotzdem erwähnen, weil du. Also ich bewundere deine Stärke, deine Kraft, die du da aufgebracht hast über all diese Jahre. Und die haben sich ja auch danach noch weiterhin gezogen, weil du hast diesen Schritt gemacht und bist dagegen gerichtlich vorgegangen.
Ja.
Und ich will jetzt das Thema nicht ausbreiten, weiten, aber trotzdem möchte ich erwähnen, wie ich das also wirklich den Hut davor ziehe. Da scheitern ja auch viele Menschen dran, weil sie sagen, sowas nochmal durchzustehen, das können sie nicht, weil so ein Prozess ist ja nicht in einer Woche abgehandelt.
Nee. Das dauert. Also das hat sich sehr lange hingezogen. Es ist im Endeffekt nachher nicht zu einer Verhandlung gekommen.
Ich muss ganz kurz sagen, wenn es in Ordnung ist, wo deine Anzeige, in welche Richtung die gegangen ist?
Also es ging schon, die Strafanzeige ging schon in Richtung, das war für fahrlässige Tötung, wegen ärztlichem Fehlverhalten. Dazu kann ich einfach so viel sagen, dass es ein rechtsmedizinisches Gutachten gibt, in dem auch ärztliches Fehlverhalten ganz klar beschrieben steht. Es ist aber so, dass es im Endeffekt dann ein akuter Herztod war und es nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im direkten Zusammenhang mit der Fehlbehandlung steht. Insofern hat da die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt. Mhm. Und dann habe ich selber noch einmal zivilrechtlich um Schmerzensgeld geklagt und da hat es dann einen Vergleich gegeben. Da hat die Gegenseite mich um einen Vergleich gebeten, wo ich dann auch dem zugestimmt habe, ja, nachdem wir verhandelt hatten,
ja,
wie der Vergleich aussieht. Ja, um einfach, muss ich auch so sagen, es war mir klar, wenn es zu einer Verhandlung kommt, das wird sehr unschön, diese Verhandlung.
Ja. Deswegen habe ich ja gerade gesagt, also das Ganze, was du so durchlebt hast, diese 15 ja. Jahre Begleitung deines Mannes, die waren ja nicht dann zu Ende und auch nicht zu Ende, als du dir Hilfe gesucht hast und mal auf dich geguckt hast. Weil ich glaube, das ist noch gar nicht so lange her, dass dieser Prozess jetzt erstmal so abgeschlossen ist.
Das war im letzten Jahr.
Ja, deswegen.
Also es hat auch gerade mit der Strafanzeige sehr, sehr lange gedauert.
Ja, da hatten wir ja auch noch ab und zu Kontakt.
Ja, genau. Darum hatten wir auch ganz zu Anfang gesagt, wir machen noch kein Interview, weil das alles noch in der Schwebe war.
Ach, Eva.
Ja, Dina.
Wie um einen schönen, also ja, Hut ab vor deiner Ausdauer, vor deiner Kraft, vor all dem und auch danke, dass du davon erzählt hast. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll, um diesen ganzen so einen ganz tollen, würdevollen dir gegenüber Abschluss.
Also vielleicht so was ich so für mich sagen kann, einfach auch so abschließend, es war ein harter Weg. Ich weiß auch heute immer noch, ich bin ganz oft auch gefragt worden, die Frage auch, warum bist du bei deinem Mann geblieben?
Ja.
Ich weiß auch heute, dass ich mich nicht anders entscheiden würde.
Ja.
Und diese Zeit, dass wir dann nochmal uns auch, ja, diese 2,5 Wochen nochmal die Nähe da war, hat schon mir auch gezeigt, eigentlich in dem Moment, in all der Dramatik, dass dieser alte Kern wirklich auch noch da war. Dass das sozusagen, ja, dass ich mich da nicht getäuscht habe. Und wie gesagt, ich würde das so auch, ich würde nicht nochmal anders, nicht anders handeln. Und ja, und auch jetzt, der Weg danach, ich hätte damals nicht gedacht, dass es so, der Weg so geht, wie er jetzt gegangen ist. Aber auch da, jetzt mit dem für mich merke ich, ich bin auf einem guten Weg.
Ja.
Ich kann eigentlich oder ich möchte eigentlich auch alle bestärken, im Grunde genommen auch sich Hilfe zu suchen, auch darüber zu reden und die in ähnlichen Situationen stecken. Ja. Mhm. Es gibt gute Leute, die da unterstützen können.
Ja, das habe ich gerade so nochmal überlegt. Warum habe ich dich eingeladen oder auch warum möchtest du davon erzählen? Und es ist bestimmt nicht, um Dinge zu verteufeln, was ich auf jeden Fall auf die Ernährung zu achten. Oder ich glaube auch, dass eine gewisse Art von Fantasie oder zu glauben, ich bin ein Lichtwesen oder ich sterbe nach dem Tod so, dass ich halt in den Himmel gehe oder meine Seele wandert oder was auch immer. Ich denke, das ist auch eine Spielerei des Lebens, die man sich erlauben darf. Aber wenn sie so einen extremen Rahmen findet, wie sie
richtig
dem, was du erzählt hast, ja.
In dem Moment, wo es extrem wird.
Ja.
Das ist, ja. Dann wird es gefährlich.
Ja. Und auch wenn ich es schon erwähnt hatte im Laufe der letzten 1,5 Stunden, da sind so Sachen, die mir erinnern mich an Merkmale einer Sekte oder auch das, was ich erlebt habe bei den Zeugen Jehovas.
Ja.
Und das ist dieses Leben in einer Parallelwelt, dieses Abdriften, nicht mehr in der Realität ankommen, sich abgrenzen,
ausdrücken. Ein eigenes Gedankengebäude haben, ein sehr eigenes und auch ja eine ganz eigene aufgeladene Sprache.
Ja.
Ja, ein eigenes Wertesystem.
Das Schwarz-Weiß-Denken.
Also Schwarz-Weiß-Denken, Gut und Böse. Ja. Und auch da wieder, es wird der Weg, es wird eine Lösung präsentiert, was so einfach ist. Ne?
Ja. So,
wenn du das machst, dann geht es dir gut.
Ja.
Und das ist ja auch das, was glaube ich auch in vielen, vielen Gruppierungen, ja, disruptiven Gruppen einfach mit enthalten ist. Ne?
Ja.
Und wenn es nicht funktioniert, warst du nicht gut genug. Dann ist es dein Bier.
Ja, immer, also ja klar, die Verantwortung abzugeben dann auf den ja. Mitglieder, auf den Einzelnen, das ist schon ja. ein schöner Trick.
Schöner Trick, genau. Ja, und ich denke, das ist einfach, das ist das, was mir wichtig ist, auch über diese Dinge einfach auch aufzuklären.
Das ja. zu nennen, ja. Das würde ich dich jetzt so, aber das hast du ja auch gerade gesagt, dass du deswegen darüber erzählen möchtest. Und ja. das stärkt bestimmt andere, sich da Hilfe zu holen.
Ja, das hoffe ich.
Mit Sicherheit, doch. Eva, ja. wow. Also ja. vielen Dank. Gibt es irgendwas, was du noch gerne erwähnen möchtest, was dir noch einfällt? Und wenn hier irgendwie Knatschgeräusche sind, das ist mein Ball, ich sitze auf so einem Hopsball, ich hoffe, es ist mir eben aufgefallen, dass das hier nicht komische Geräusche sind. Was macht die da? Ich sitze auf so einem Hopsball. Ich muss sagen. Manchmal sind die Mikrofone dann doch sehr...
sehr, sehr sensibel. Ja.
Ja. So. Um das auch nochmal geklärt zu haben. Aber zurück zu dir. Gibt es irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt und was du gerne noch mitgeben möchtest oder erzählen möchtest oder sagen möchtest? Du hast aber sehr also viel.
Ja. Es war sehr viel und ja, eigentlich, also ich möchte mich einmal zum einen auch bei dir bedanken, dass wir jetzt so gut im Gespräch waren und du mir die Möglichkeit gibst, einfach auch darüber zu berichten. Und ja, und mich einfach auch, doch, ich glaube, das ist mir wichtig, mich einfach auch für, falls es jemand auch hört, den ich, der mich wirklich so auch in Realo kennt, auch die mich auf diesem Weg begleitet haben, der sich denen wirklich auch Danke sagen möchte, egal in welchen Varianten es war. Ne? Denn das, sonst wäre ich nicht. Könnte ich jetzt hier nicht so sitzen und reden.
Ja. Schön. Das ist ein schöner Gedanke. Und jetzt gewittert es hier total. Ja. Ein schöner Gedanke, denen zu danken, die einen so begleiten und diese Kraft gegeben haben auf dem Weg. Ob es jetzt bei dir ist, dass das mit einem Partner verbunden war, der in einer solchen Gruppe, in einer destruktiven Gruppe, in einer Sektor etc. War. Oder auch in meinem Fall für die mich begleitet haben in den Stunden und Tagen, Wochen, Monate, Jahre
daraus. Also mir fällt gerade noch eine andere Verbindung ja. ein. In der Gruppe meines Mannes, die hatten auch die Bibel mit als wesentliches Buch, aber nur in der Übersetzung der Zeugen Jehovas, weil das wäre die einzig wahre Übersetzung.
Ach, spannend.
Spannend, ne?
Sehr spannend, ja. Aber ich habe bei den Gnostikern, wo ich vorhin ein bisschen nochmal und gestern und so geguckt hatte, da gab es auch für irgendwie einen Begriff, den sie dann auch für JHWH benutzt haben. So für den Namen Jehova, Gott, also der Name Gottes, den die Zeugen Jehovas ja auch gern benutzen. Ja, es ist immer überall ein bisschen Wahrheit und immer überall ein bisschen ja, ja. Unwahrheit dabei und die wirkliche Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen.
Ja.
Ja, und von daher, ja, so schließt sich dann auch der Kreis, ne?
Genau.
Mal so sagen. Und man findet von allem immer irgendwo einen Teil in sich. Man
findet das, ne? Und ich bin halt auch sehr interessiert in vielen Gruppen, lese ich auch mit, wo Aussteiger berichten und war jetzt auch schon zweimal bei einem online dabei, bei einem Selbsthilfegruppentreffen von Artikel 4. Und da waren auch Aussteiger und auch Angehörige aus verschiedensten Gruppierungen. Aber es war ganz deutlich, alle haben auf irgendwelchen Ebenen eigentlich das Gleiche erlebt.
Ja.
Dass in allen Gruppen ist doch irgendwo der gleiche Weg, der gleiche Ablauf.
Egal, die gleichen Strukturen.
Ja.
Total. Genau. Deswegen sage ich gerne, beschäftigt euch mit anderen Sekten. Das hat mir so viel Heilung gegeben, so viel Erkenntnis, so viel Ruhe in mir, so viel Befreiung, wo ich so dachte, boah, ein und die gleiche Soße.
Genau, alles gleich. Kochen alle nur mit Wasser.
Also, genau. Eva, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für dein Öffnen, für deine Geschichte, für deine Kraft, für das, was du anderen hiermit auf den Weg gibst. Vielen Dank.
Ich bedanke mich auch für deine Zeit und so weiter. Deine lieben, guten Fragen. Das war echt, ja.
Ne? Du hast dich wohlgefühlt. Das ist wirklich das Wichtigste.
Ja.
Sehr gern.
Eine Bewertung ist ja natürlich völliger Quatsch. Oder vielleicht doch, denn ich möchte ja eigentlich, dass sich ganz viele Menschen diesen Podcast anhören. Also hinterlass mir doch gerne ein Like oder eine Bewertung. Und falls du Fragen oder Anregungen hast oder mit mir auch in den Austausch gehen möchtest für eine nächste Podcast-Folge, dann schreib mir doch gerne eine E-Mail unter info@kopfkinoaussteigerberichten.de.